Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des PLC-Podcasts. Heute wieder aus der Rubrik Leaders Learning. Und ich, Selina Herr, bin natürlich nicht alleine, sondern habe heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin bei mir und freue mich sehr. Es ist Katharina Naumann. Hallo Katharina.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Katharina. Ja, vielleicht kennt man dich ja auch noch. Du hast 2008 es geschafft, deutsche Meisterin im Sprint zu werden, hast demnach über 15 Jahre Erfahrung als Leistungssportlerin und mittlerweile bist du eine der führenden Mentaltrainerinnen Deutschlands. Wir wollen heute so ein bisschen sprechen über Potenzialentfaltung, was Führen mit innerer Gelassenheit zu tun hat und wie Führung in der Gegenwart, in der Zukunft aussehen könnte, sollte vielleicht auch im Hinblick auch die physischen Potenziale, die Führungskräfte so mitbringen müssen vielleicht. Katharina, meine erste Frage deswegen an dich. Was ist denn anstrengender heutzutage? Sport durchzuziehen, ja, also nicht nur einmal irgendwie in der Woche, sondern wirklich den Schweinehund zu besiegen und sich sportlich zu betätigen oder Führungskraft im Hier und Jetzt zu sein? Was würdest du sagen?
Ja, lustige Frage tatsächlich. Was einfacher ist, ist natürlich total persönliche Vorlieben. Wenn man Sport einfach gerne macht und leidenschaftlich ausübt, dann fällt es einem ja nicht schwer. Und diese Leidenschaft wäre natürlich genauso schön, auch beruflich auszuleben. Wenn man leidenschaftlich gerne als Führungskraft für dieses Unternehmen brennt, für sein eigenes Unternehmen brennt vielleicht, dann fällt das natürlich auch nicht schwierig, da den Schweinehund zu überwinden. Man denkt immer so, dass die Leistungssportler früher jeden Tag es geschafft haben, diesen Schweinehund zu überwinden. Tatsächlich ist es aber so, dass die einfach gar keinen Schweinehund haben in der Hinsicht, weil die leben ihre Leidenschaft. Ja, die machen das gerne, auch wenn sich das viele nicht vorstellen können. Ich kann mich kaum an eine Trainingseinheit erinnern, die mir keinen Spaß bereitet hat. Also natürlich wusste man hier und da, okay, das wird jetzt hart, aber da kommt man gar nicht ins Grübeln. Ich sage immer so gerne, es ist wie Zähne putzen. Da denken wir auch nicht drüber nach, boah, soll ich jetzt heute oder soll ich nicht? Also heute, vielleicht morgen. Nein, man macht es einfach. Und so ist auch der Leistungssportler mit seinem Training. Steht nicht zur Diskussion und deswegen wird es auch gar nicht innerlich diskutiert, ob man das durchziehen sollte oder nicht.
Hat das so ein bisschen was damit zu tun, dass man im Leistungssport auch einfach ein Ziel vor Augen hat, ein ganz konkretes Ziel? Ich meine, du bist Meisterin, deutsche Meisterin geworden im Sprint. Du hast dir wahrscheinlich nicht in der Sekunde überlegt, so das möchte ich machen, sondern du hast lange darauf hingearbeitet. Hat das auch was damit zu tun, dass man ein Ziel braucht, um irgendwie diese Leidenschaft zu entwickeln, die man auch als Führungskraft braucht?
Ja, ich halte sehr, sehr, sehr viel von Zielen tatsächlich. So fangen auch all meine Trainings am liebsten an mit Teams und Führungskräften. Was ist denn dein Ziel? Was ist deine Vision? Das muss einem selbst entsprechen. Wenn man nicht selbst davon überzeugt ist von dem Ziel, sondern das eher so von außen an einen herangetragen wird, hey, es wäre doch cool, wenn du den und den Umsatz machst und du spürst das gar nicht so mit Herzblut, dass das wirklich dein Ziel ist, dann ist es auch nicht das Richtige. Und das gilt im Alltag wie auch im Sport. Ziele geben auf jeden Fall die Richtung an. Dafür sind sie ganz, ganz wichtig. Ich finde aber gleichzeitig schwierig, wenn man sie erreicht hat tatsächlich. Ich bin gar keine Verfechterin von Zielerreichung. In dem Moment, wo man die Zwischenziele erreicht hat, dann sollte man sich direkt neue Ziele setzen, damit man immer weiterläuft. Und Ziele dürfen auch total flexibel sein. Man darf auch auf der Richtung, die man eingeschlagen hat, merken, das ist jetzt doch nicht der Pfad, das ist doch nicht das richtige Ziel für mich. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Dann darf man auch die Richtung wechseln und sich ein neues Ziel setzen. Ziellosigkeit ist eine große Gefahr, dass man gar nicht mehr weiß, ja, was treibt mich an, wo will ich hin? Dann fühlt sich das an wie ein großes Loch, in das man hineinfallen könnte. Und das ist das gleiche Loch, wenn man das Ziel erreicht hat. Deswegen, ich bin absolut Fan davon, sich immer neue Ziele zu setzen. Ruhig große, aber auch mit vielen Zwischenzielen versehen, damit man einfach eine klare Richtung hat und ja, kleine Erfolge feiern darf, aber niemals ohne Ziel dasteht.
Mhm. Du hast gerade gesagt, das ist dir irgendwie fern, quasi Ziele zu erreichen und dann zu sagen, so, das ist jetzt schön und gut, ich habe es jetzt geschafft und fertig. Aber was hast du denn gemacht in deinem Leben? Also gab es da auch Momente, in denen du dich neu orientieren musstest, in denen du neue Ziele suchen musstest vielleicht auch? Wie finde ich die denn ganz konkret? Und wie hast du sie gefunden auf deinem Weg? Vielleicht magst du uns das erzählen.
Ja, also natürlich ist mir jetzt die Zielerreichung nicht so fern, indem man sagt, okay, ich will niemals meine Ziele erreichen. Ganz im Gegenteil, ich will ja meine Ziele erreichen. Ich brauche nur immer wieder ein neues, was mich antreibt. Ich bin Deutschmeisterin geworden, weil ich das Ziel Olympia hatte. Ich glaube auch tatsächlich, hätte ich mir da schon innerlich ein größeres Ziel gesetzt, wie ich möchte nicht nur an den Olympischen Spielen dran teilnehmen, sondern ich möchte vielleicht da sogar ins Halbfinale. Dann hätte ich das, glaube ich, auch eher geschafft, dran teilzunehmen. Letztendlich habe ich es nicht geschafft, ich habe mich vorher verletzt. Und das, natürlich braucht man dann ein neues Ziel. Nach der Saison überlegt man als Sportler immer für die nächste Saison, was könnte da ein Ziel sein, was realistisch ist und was einen antreibt und motiviert. Und genauso auch im Leben gerade, Leistungssport ist ja unfassbar, da weiß man von Anfang an, es hat ein Ende, es ist endlich. Ja, man kann nicht körperlich jetzt bis ins hohe Alter Leistungssport machen, sofern es nicht Golf ist oder so ein Sportart. Deswegen wusste ich ja früh genug, okay, es ist jetzt dieser Fokus auf diesen Jahren auf den Leistungssport gerichtet und danach muss ich mich komplett neu ausrichten. Deswegen habe ich auch schon nebenbei etwas komplett anderes studiert. Das war meine zweite Leidenschaft. Das ist Theater- und Kunstwissenschaft gewesen. Ganz fern vom Sport und das tat gut, tatsächlich auch mental, sich da einfach mal von zu lösen, aus dieser Sportbubble rauszukommen, in eine andere reinzutauchen. Und dort lernt man dann auch den Perspektivwechsel, was denn auf den Sport betrachtet, weil es ist auch tatsächlich eine ganz andere Branche gewesen. Theaterwissenschaftler oder Künstler, Kunstschaffende, die haben eigentlich mit Sport selten was am Hut tatsächlich. Zwei komplett unterschiedliche Welten. Und das hat es für mich reizvoll gemacht und war auch ein großer Gewinn. Dennoch muss man sagen, keine Leidenschaft erfüllt einen so sehr, wenn man mal wirklich Leistungssport gemacht hat, so sehr wie der Sport. Und auch nach der Karriere musste ich mich komplett neu finden. Und man sucht dann erstmal nach einer komplett neuen Identität.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man im Leistungssport immer schaut, okay, was steht in der nächsten Saison an? Was ist das Ziel im nächsten Jahr? Wenn wir mal so eine Transferleistung machen, auf die Geschäftswelt quasi, reicht es da, auf das nächste Jahr zu gucken oder muss ich mir schon Ziele setzen, 5-Jahresplan, 10-Jahresplan?
Natürlich machen langfristige Zielsetzungen auch Sinn, macht man auch im Sport. Ich habe mit 4 Jahren beschlossen, dass ich zu Olympia will. Das war natürlich dann schon ein Langstreckenziel. Und sowas treibt natürlich an. Solche Groß-Events und große Ziele und die dürfen dann natürlich und liegen sie auch meistens ein bisschen weiter in der Zukunft. Also ich finde es ganz wichtig, schon auch für das Jahr ein Ziel zu haben, dann vielleicht auch in 3 Jahren oder in 5-Jahreszyklen und auch 10 und 15 Jahre darf man drüber nachdenken. Man muss sich da aber bewusst werden, mal dazwischen passiert das Leben und da kann viel passieren. Da muss man dann nicht so 100% erpicht drauf sein, dass man enttäuscht ist, wenn das jetzt nicht nach Plan lief. Sonst hat man auch keine Freude dran, tatsächlich, wenn man nicht einfach spontan auch ein bisschen bleiben darf.
Außerdem hast du gerade so schön erzählt, dass du ja aus der Sportbubble, so hast du es bezeichnet, rausgekommen bist durch dein Studium eben, durch etwas ganz anderes. Inwiefern ist denn körperliche und mentale Fitness auch im Arbeitsalltag, ja, von einer modernen Unternehmensführung vielleicht eben genau auch das, eine Möglichkeit, eben aus der Geschäftswelt mal auszusteigen. Wie wichtig findest du das vielleicht und ist Sport da immer genau das Richtige?
Also ich finde es unfassbar wichtig. Es wird absolut unterschätzt, was wir an Bewegung, körperliche Bewegung, für unsere mentale Leistungsfähigkeit brauchen. Wer zu mir kommt als Führungskraft und mental stärker werden möchte, der geht mit mir nach der ersten Coaching-Session tatsächlich in den Kraftraum. Kann ich nicht sein lassen, weil es einfach eins zu eins dazu gehört. Es überträgt sich und es ist auch erwiesen, dass tatsächlich prozentual der Muskelanteil direkt in Zusammenhang mit der Gehirnleistung steht. Es ist noch ein riesiges Feld, was wirklich besser untersucht werden darf, noch nachgeforscht werden darf. Aber es steht jetzt schon fest, dass auch ganz viele neurologische Krankheiten, Alzheimer, Demenz, ja, sich so ausdrücken, weil unter anderem Muskelschwund einfach herrscht. Und der setzt tatsächlich recht früh an. Ab 30, 35 verlieren wir einfach 2% an Muskulatur pro Jahr, wenn wir nicht die wieder rein trainieren. Und es ist unfassbar wichtig, nicht nur als mentale Pause, sondern auch tatsächlich als mentale Leistung, ja, zur Leistungsstärkung ist die Bewegung unabdingbar, nicht diskutierbar. Und ich gehe auch tatsächlich, wenn ich mich auf einen Vortrag vorbereite oder auf einen wichtigen Termin, ist das Erste, was ich mache, ist joggen zu gehen, tatsächlich, um den Kopf frei zu kriegen. Ich habe dann Stift und Zettel dabei, weil da kommen tatsächlich die besten Ideen und danach steht auch der Vortrag. Also man kann das tatsächlich zweierlei nutzen, um einerseits stärker zu werden, aber auch um abzuschalten oder auch auf neue Ideen zu kommen. In allen drei Fällen eignet sich Bewegung hervorragend. Da darf man dann unterscheiden, ob es eher die Ausdauer ist oder eher Kraftaufbautraining. Beim Kraftaufbautraining kriege ich weniger Ideen als jetzt beim Joggen, wo ich noch die Landschaft vor mir habe, den Weitblick, ja, und die Strecke vor mir liegt. Da gibt es natürlich kleine Unterschiede, aber für mich muss es Hand in Hand gehen.
Jetzt werden vielleicht einige aus der Geschäftsführung zuhören und sich denken, Katharina, ja, das klingt alles ganz toll, aber wann soll ich das machen? Ich bin halt nun mal in der Geschäftsführung. Ja, gibt es da eine Ausrede?
Ich habe viele Ausreden schon gehört. wer möchte, findet Gründe. Wer will, der findet Wege. Es ist einfach ja eine Sache der Prioritätensetzung. Und gerade die Geschäftsführung hat ja eigentlich die Flexibilität, um sich selbst Prioritäten zu setzen. Und es muss dann einfach gut kommuniziert werden. Da man darf auch einfach sagen, okay, wo passt es in meinen Alltag am einfachsten rein? Man muss es sich auch nicht extra schwer machen. Ja, da bin ich überhaupt kein Fan von. Sondern wenigstens ein bisschen. Auch wenn es nur 20 Minuten Spaziergang erstmal, ein schneller Spaziergang ist zum Aufwachen. Oder eine 30-minütige Krafttrainingseinheit reicht völlig auf. Habe ich heute Morgen auch erst gemacht. 30 Minuten reichen absolut aus. Ja, und hinterher hat man Muskelkater für 3 Tage. Also man braucht gar nicht so viel Zeit, wie es klingt. Man muss sich einfach dafür entscheiden tatsächlich. Man muss es dann gut kommunizieren, dass es einem wichtig ist, dass es auch nicht diskutabel ist. Und dann sollte man auch nicht weiter drüber nachdenken. Dann steht es im Kalender, dann ist das geblockt und dann macht man das.
Ja, das sollte ich mir vielleicht auch nochmal hinter die Löffel schreiben. Ich finde nämlich auch, also die waghalsigsten Ausreden, warum das jetzt nicht geht, warum ich den Weg nicht ins Fitnessstudio schaffe. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wir haben 24 Stunden am Tag Zeit. Klar, schlafen wir auch ein paar davon, aber wenn man mal so eine halbe Stunde früher vielleicht aufsteht oder eine halbe Stunde weniger am Handy verbringt oder vor dem Fernseher, was natürlich auch irgendwie dazugehört, um abzuschalten heutzutage. Ne? Man darf sich ja auch gerne mal berieseln lassen, aber es ist ja vielleicht auch eine schöne Sache, wenn man morgens, weiß ich nicht, erstmal mit einem Spaziergang startet, in den Tag startet, dann ist man direkt viel wacher. Das kenne ich ja auch von mir, wenn ich morgens als erstes ins Sportstudio gehe, dann bin ich doch direkt viel kreativer. im Verlauf des Tages.
Exakt. Ja. Man darf auch tatsächlich gar nicht das als Zeitfresser sehen, sondern es ist wirklich ein Zeitgewinn, weil es gibt dir Energie, es gibt dir Klarheit, es bringt dich auf Ideen, es macht dich, wie du sagtest, kreativer. Das wirkt sich ja hinterher positiv auf die Arbeit aus. Also deswegen ist es wirklich kein Zeitfresser, sondern eigentlich ein Bonus, den du dir schenkst, um hinterher effektiver zu arbeiten.
Jetzt ist dir aber, glaube ich, auch die Balance auch wichtig zwischen körperlicher Anstrengung, Auspowern, wirklich Sport treiben und aber auch diesem zur Ruhe kommen, Meditation, vielleicht auch entspannende Yoga-Übungen. Auch das ist ja irgendwie ein Aspekt von dieser ganzheitlichen Gesundheit, Körperlichkeit, körperlichen Aktivität, von der du sprichst, oder?
Ja, keine Anspannung ohne Entspannung. Es würde jetzt kein Sportler auf die Idee kommen, 8 Stunden am Tag zu trainieren und das jeden Tag und dabei zu denken, das macht mich jetzt besser. Das gibt's ja tatsächlich nur in der Businesswelt, dass man seine mentalen Fähigkeiten tatsächlich da maßlos überschätzt auf Dauer. Und dann ist das natürlich alles andere gesund. Ich stehe für gesunde High-Performance, die nachhaltig und dauerhaft über Jahrzehnte durchgehalten werden kann. Da möchte ich die Führungskräfte und Teams hin entwickeln. Und das geht natürlich nur, wenn man Balance im Alltag findet. Das ist einerseits natürlich auch die körperliche Balance zwischen Training und Erholung. Es muss jetzt auch nicht körperliches Training sein. Die größte körperliche Belastung ist tatsächlich der Bewegungsmangel in unserem Alltag. Also da ganz im Gegenteil, da ist die Erholung eher der Sport, rein körperlich gesehen. Unsere mentalen Fähigkeiten und auch Erholungsphasen nutzen wir bei weitem noch gar nicht. Ich bin auch Meditationstrainerin und bringe da gerne auch die ein oder andere Mentalübung den Teams und Führungskräften bei, damit die auch einfach Pausen effektiv gestalten können und maximal erfolgreich pausieren. Es bringt nichts, wenn ich 5 Minuten zwischen den Meetings Zeit habe und die damit verdaddel ins Handy zu schauen. Das war keine Pause. Also, und das ist wirklich ein ganz gefährlicher Zeitfresser der heutigen Zeit. Das Handy, Ablenkungstool Nummer 1, würde ich sagen, Stressfaktor in unserem Alltag Nummer 1. Das zu kontrollieren ist eine große Hürde, erfordert sehr viel Disziplin, aber gibt Freiheit langfristig und ist ein unbedingtes Muss, ist ein Kampf, aber wir müssen damit umgehen lernen.
Absolut, das kann ich nur so bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich bin auch jemand, der schnell, mit dem Handy unterwegs ist. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dass ich dann irgendwie mal Instagram checke oder Mails checke oder was auch immer. Und merke das aber auch natürlich, dass mich das wahnsinnig stresst und erst gestern Abend habe ich mich mal ganz bewusst dazu entschieden, nicht mit dem Handy in der Hand quasi ins Bett zu gehen, sondern mit dem Buch vor der Nase und auch das hat meinen Schlaf total positiv beeinflusst und da habe ich dann mal wieder heute Morgen gemerkt, wie sehr doch das Smartphone stresst und auch dafür sorgt, dass eine innere Unruhe einfach entsteht und auch nachhaltig im Körper bleibt, auch wenn man halt schläft und eigentlich zur Ruhe kommen soll. Also so eine Meditation und auch die Entspannungsphasen, die machen schon auch resilienter im Alltag, oder? Grundsätzlich.
Ich glaube, resilienter nicht unbedingt. Also unter Resilienz verstehe ich die Widerstandskraft, was heißt, so Stehaufmännchen eigentlich zu sein. Und das ist eine Grundeinstellung, die manche mehr haben als andere. Wir sind einfach, natürlich mit ganz vielen Grautönen gibt es die pessimistischen und die optimistischen Menschen eher. Und irgendwie ist man da veranlagt, eher rechts oder links. Und man hat einfach gesehen, dass die Menschen, die Optimisten von Geburt an eher sind, in jeder Situation irgendwie Hoffnung und etwas Gutes finden können. Und das lässt sie natürlich wieder aufstehen, weil die Hoffnung da ist und nie verloren gegangen ist, um zu sagen, es hat auch eh keinen Sinn, ich bleibe jetzt liegen. Also das ist innere Haltung, die ich auch ganz groß in meinen Trainings thematisiere tatsächlich. Und da sind wir alle von Geburt an veranlagt und geprägt. Also das ist das ganze Feld der Epigenetik. Wir haben schon einen Rucksack, wenn wir auf die Welt kommen. Aber was wir da reinfüllen und ob wir den nicht mal wechseln wollen, ist tatsächlich unsere aktive Entscheidung. Es ist ein Prozess und es ist auch Arbeit. Aber das ist das ganze Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Da müssen wir uns selbst für entscheiden. Das macht kein anderer für uns. Das ist in erster Linie eine Entscheidung und dann darf ich mich entwickeln, darf mein Bewusstsein schulen, darf meine Gedanken lernen, zu regulieren und zu steuern und mich so quasi resilienter zu machen, um in Situationen, wo ich sonst keine Hoffnung habe, wo ich nur das Schlechte sehe, langsam auf die Idee komme, ha, daraus könnte ich vielleicht auch etwas lernen. Oder an diesen Strohhalm könnte ich mich festhalten. Oder was kann ich da jetzt Sinnvolles draus ziehen und vielleicht eine Lösung finden tatsächlich. Mich öffnen für eine Lösung.
Okay, also das heißt, du definierst Resilienz als Widerstandskraft quasi. Und das ist auch ein Wert, den du quasi deinen Klienten und Klientinnen an die Hand gibst oder vermitteln möchtest.
Ja, also auf Basis von einer inneren Haltung, die einen erst gar nicht so umschmeißen lässt. Ja, ja, es wäre natürlich schön, auch Thema Stress, nichts anderes, wenn ich mich erst gar nicht stressen lasse. Man kann natürlich in zweiter Linie lernen, mit Stress umzugehen. Aber wie schön wäre es, wenn ich mich erst gar nicht stressen lasse.
Okay, genau das hatte ich nämlich vorher gemeint, dass man quasi mit solchen Techniken, die du auch in deinen Coachings weitergibst, also Meditationstechniken, die man in Pausen anwenden kann, dass man quasi so ein bisschen besser mit Stress umgehen kann. Aber wie du schon gesagt hast, warum quasi, also diese Tools sind ganz nett, aber noch netter wäre es, wenn man sich überhaupt gar nicht erst dem Widerstand ergibt sozusagen.
Absolut, genau. Mhm. Und das ist eine Grundeinstellung, das ist eine innere Haltung, die man, ne, der große Blick aufs Leben, den jeder hat irgendwie, den man vielleicht noch nicht reflektiert hat. Wie sehe ich eigentlich die Welt? Ja, will die mir Gutes oder will die mir Böses tun generell? Und das darf man aber auch tatsächlich in Frage stellen, ändern und dort die eine oder andere Perspektive mal wechseln.
Als geschäftsführende Person, die es vielleicht sogar schon verstanden hat oder sagt, okay, ich habe hier meinen Rucksack, aber ich möchte da gerne jetzt selbst entscheiden, was ich dort hineinpacke oder nicht, ist das ja schon mal ein erster richtiger, wichtiger Schritt. Allerdings sind Geschäftsführende ohne ihre Teams ja halb so viel wert, ohne da irgendwem zu nahe treten zu wollen. Aber die Mitarbeitenden sind natürlich absolut ein wichtiger Faktor im Gesamtkonzept und auch auf dem Weg zum Erfolg sozusagen. Und du hast ja auch gesagt, du coachst nicht nur die Geschäftsführenden, sondern eben auch die Teams. Was können denn Führungskräfte in Zukunft besser machen, um das volle körperliche und mentale Potenzial ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern?
Also wenn sie es dann mal selbst gelernt haben, also es ist natürlich wichtig, also ich finde, es ist effektiver von einem externen Trainer, das Team auch auf dieselben Schienen zu setzen. Im System funktioniert nicht so viel, wie wenn jemand Externes reinkommt. Es ist was anderes, wenn ich meinem Sohn sage, dass er die Hausaufgaben machen soll, als wenn es die Lehrerin tut. Da ist einfach ein großer Unterschied drin. Da muss man sich als Führungskraft, darf man sich dem bewusst sein, dass es etwas anderes ist, wenn es aus den Worten der Führungskraft gesagt wird, als von einem externen Trainer. Es ist unglaublich wichtig, dass trotzdem alle dieselbe Sprache sprechen, dass die Führungskraft es vorlebt, was es eigentlich vom Team erwartet, dass man da auf Augenhöhe miteinander umgeht und spricht. Und es bringt auch nichts, nur die Teams da zu befähigen. Und ich höre immer wieder, ja, das sollte mal unsere Führungskraft hören. Wenn ich das jetzt umsetze, dann zeigt die mir einen Vogel. Da sage ich, ja, sollte sie hören. Gib's gerne weiter, aber sollte sie hören. Gebe ich dir absolut recht, sage ich dann nur. Ist schade, wenn die nicht am Training dran teilnimmt oder sich das halt einfach separat auch aneignet. Es wäre schön, es steckt sich nämlich im Team untereinander an und es wäre schön, wenn auch diese Ansteckung auch von oben herunter gespielt wird. Wenn es vorgelebt wird, das ist das beste Beispiel, wie man wirklich jemanden dazu bringen kann und wirklich authentisch zeigen kann, ja, bei uns soll es allen gut gehen. Uns ist eure Gesundheit wichtig, mir ist meine eigene nämlich auch wichtig und wir funktionieren nur, wenn wir voller Energie sind.
Wie kann man das so, also gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel, wie Unternehmen sowas umsetzen können? Sprechen wir da wirklich von gemeinschaftlichen sportlichen Aktivitäten oder die Möglichkeit, einen Fitnessraum irgendwie zu besuchen? Wie kann man das am besten umsetzen?
Da gibt es ja unglaublich viele Ideen. Also ich starte einfach mit 4 Workshops tatsächlich und 1:1 Betreuung zwischendrin, am liebsten so verteilt über ein halbes Jahr lang, und dann ist da eine unfassbar gute Basis gesetzt und jedes Unternehmen darf auch selbst ausarbeiten, welche Maßnahmen sie jetzt wie am besten umsetzen. Nicht alles ist für jeden geeignet, also das ist komplett individuell. Man kann natürlich arbeiten mit, ja, wollt ihr vielleicht manche Meetings im Spazierengehen machen? Muss es immer ein Videocall sein? Ich finde es viel gesünder, zum Beispiel, wenn man 1:1 unterwegs ist, einfach Festnetztelefonie. Ja, es fällt total unterm Tisch heutzutage, ist aber rein von der Kommunikation her das deutlich bessere Medium. Man hört da viel besser zu und jeder steht auch intuitiv auf, ja, wenn man ein Festnetz in der Hand hat, jetzt ohne Kabel, und läuft rum und schaut raus. Also wir haben uns durch diese ganze Videocallerei ganz schön an den Sitz gefesselt. Das darf man auch mal reflektieren und in Frage stellen. Flexibilität im Alltag jedem Mitarbeiter zu schenken ist ganz wichtig, weil vielleicht bin ich jetzt nicht diejenige, die vor der Arbeit Sport macht, aber um 10. Was soll daran schlechter sein, wenn ich, also hinterher bin ich effektiver, vielleicht hänge ich auch diese 20 Minuten noch an die Arbeitszeit dran oder habe früher angefangen. Da darf man sich öffnen, dass jeder auch seinen anderen Rhythmus hat, seine anderen Vorlieben, darauf Rücksicht nehmen, und ganz wichtig ist einfach, dass da so ein positiver Vibe auch einfach herrscht im Team. Das darf sich anstecken, und da bin ich auch wirklich sehr streng, wenn man merkt, da ist jetzt eine Person, die das Lästern anfängt, und man lästert ja ungern alleine, jemanden sich da sucht, um, und das wird immer größer und das Negative steckt sich leider 5-mal schneller an als das Positive. Das muss im Keim erstickt werden. Da bin ich auch wirklich ganz streng. Das gehört da nicht hin. Also dann ist die Person, man tut auch der keinen Gefallen, wenn man die an dem Platz lässt, wo sie so gerne lästert. Die ist ja anscheinend auch unzufrieden. Also auf beiden Seiten stiftet das dann sehr, sehr große Unzufriedenheit und kann wirklich Schaden einrichten. Sowas gehört wirklich bemerkt und wirklich im Keim erstickt.
Wenn wir jetzt gerade schon mal so über ein paar negative Aspekte sprechen, wir haben ja über viele tolle, positive auch Skills gesprochen, die du schon hier jetzt mitgegeben hast. Aber wenn wir mal in die Zukunft schauen, was glaubst du, sind denn so die größten Herausforderungen für Führungskräfte in der Zukunft?
Also die Arbeitsplätze werden sich ja alle verändern und wir müssen uns darauf fokussieren, was macht uns Menschen denn zum Menschen und was hat uns dahin gebracht, wo wir eigentlich jetzt sind? Wir haben ja schon, wenn man die Geschichte anschaut, die Evolution, wir haben ja unfassbar viel schon erreicht. Ich finde, da auf diese Stärken darf man weiter vertrauen. Jetzt kommt da eine KI reingeschossen. Das ist wieder etwas ganz Neues. Wir dürfen uns darauf fokussieren, was uns tatsächlich als die führende Spezie quasi dahin gebracht hat. Und das ist unsere Visionskraft, das ist unsere Empathie, das ist unser Teamvermögen. Und das sind diese ganzen Soft Skills, die einfach, wo wir einfach ursprünglich super gut drin waren. Ja, manche mehr natürlich, manche weniger, aber das hat uns Menschen erfolgreich gemacht. Das hat uns überleben lassen, die ganzen schwierigen Zeiten durch, weil wir miteinander viel besser gearbeitet haben als jetzt andere Lebewesen. Wie es in Zukunft weitergeht damit, ja, das weiß keiner. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber sich die Soft Skills, diese Fähigkeiten, was die KI halt nicht kann, weiter zu schärfen und wirklich zu nutzen und nicht sich selbst aus der Hand nehmen zu lassen, halte ich unglaublich wichtig. Und wir minimieren uns leider. in diesen Fähigkeiten. Wir minimieren uns körperlich wie auch mental, indem wir genau einen Lebensstil führen, der eigentlich nicht artgerecht ist für uns. Wir minimieren uns physisch, weil wir nur noch sitzen und auch ungesunde Nahrung konsumieren. Wir minimieren uns mental, weil wir einfach durch die kurzsichtige Bildschirmarbeit, durch den Stressfaktor Handy uns wirklich regelrecht antrainiert haben, unkonzentriert zu sein und kaum noch wirklich fokussiert bei einer Sache in diesen Flow reingeraten. Das Gerät, also das ist man immer weniger, weil man immer irgendwie so schnell abgelenkt wird. Und darauf würde ich mich wieder zurückbesinnen. Was hat uns Mensch dahin gebracht, zu diesen Erfolgen, die wir eigentlich schon erreicht haben, daran festhalten und jetzt dagegen anzukämpfen, uns das nicht aus der Hand nehmen zu lassen, weil da sind wir gerade auf einem guten Weg. Wir lassen uns das alles gerade aus der Hand nehmen.
Ja, dann vielen, vielen Dank für dieses Statement. Und das ist auf jeden Fall etwas, ja, was wir auch mitnehmen aus der Folge und darüber nochmal nachdenken und uns auch zu reflektieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute noch ins Fitnessstudio gehe.
Hoffentlich.
Um so ein bisschen hochzukommen, denn auch ich bin ein absolutes, wie nennt man das denn? Es gibt den Bürohengst, aber es gibt ja gar nicht das weibliche Pendant dazu.
Ich sitze
halt auch einfach sehr viel, jobbedingt. Und da habe ich jetzt auch noch mal durch dich die Motivation bekommen, dass vielleicht auch heute mal, für heute. Man muss auch manchmal von Tag zu Tag denken. Wenn ich heute zumindest schaffe, mich ein bisschen zu bewegen, dann bin ich schon ganz stolz und froh. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man erstmal auch da wieder in den Flow kommt. Ne? Man muss sich so ein, zwei, dreimal vielleicht echt zwingen und dann ist man aber in so einem Flow und dann denkt man sich so, ey, ich habe ja heute noch gar keinen Sport gemacht. Ich habe mich heute noch gar nicht bewegt. Und dann wird's wieder, dann macht's Spaß.
Dann macht's Spaß, ja, weil die Muskelspannung steigt und dann hat man das, dann merkt man, wie gut sich das anfühlt und dann möchte man das halt auch beibehalten und wieder haben. Ja. Dann macht's Spaß. Ich bin auch wirklich überzeugt, dass es für jeden eine Bewegungsform gibt, das Spaß macht. Also es muss nicht jeder ins Fitnessstudio gehen, von mir aus. Es kann auch ganz andere Sportarten oder Bewegungsformen sein. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es für jeden das Passende gibt, was gar nicht so mit so viel Schweinehund und Überwindung irgendwie nur vonstatten geht, dann ist es ja irgendwie langfristig auch eine Qual. Und vielleicht darf man sich auch die Frage stellen, okay, welche schlechte Gewohnheit darf ich denn jetzt gegen eine gute austauschen? Das mache ich ganz gerne, weil der Austausch funktioniert leichter, anstatt einfach nur etwas Neues on top zu machen. Aber definitiv hat jeder die ein oder andere schlechtere Gewohnheit. Und in dem Moment etwas Gutes zu machen, das potenziert natürlich den Effekt.
Du hast am Anfang gesagt, Schweinehunde kennen Leistungssportler eigentlich nicht. Ja, jetzt mal trotzdem die Abschlussfrage an dich. Wo hast du denn in deinem Leben vielleicht doch mal manchmal einen kleinen Schweinehund auf der Schulter sitzen? Wenn es nicht im Sport ist, es muss doch irgendeinen Bereich geben, wo du dich auch manchmal ein bisschen zu zwingen musst.
Absolut. Also wenn ich an die Steuererklärung denke, dann muss ich mich sehr dazu zwingen, mich daran zu machen. Das ist nicht mir gegeben. Den gibt's natürlich auch.
Okay.
Ja, aber ich denke, also in dem Moment denke ich, okay, wie fühlt es sich an, das jetzt erledigt zu haben? Und das fühlt sich natürlich tausendmal besser an. Und dieses Gefühl von, ich schieb das jetzt vor mich her, das ist ja kein schönes Gefühl. Und das eigentlich, ne, das macht man dann vielleicht so 4-5 Tage und dann denkt man, mein Gott, jetzt habe ich auch wirklich keine Lust mehr auf dieses Gefühl, ich schiebe das hervor und es ist immer im Hinterkopf.
Ja.
Ich mache das jetzt einfach mal und vielleicht auch, ich verschönere mir dann immer solche Momente, ja, dann stehen da irgendwie leckere Schnückersachen parat, ja, oder ein Glas Rotwein noch auf dem Tisch und denke, komm, ich mache mir schöne Musik an und dann ist das auch auszuhalten und hinterher kann man stolz auf sich sein, dass man das endlich erledigt hat und auch aus dem Kopf raus hat.
Absolut, absolut, total sympathisch. Katharina, wo können wir dich denn kontaktieren, wo können wir noch mehr über dich erfahren, magst du noch mal erzählen, wo wir auch mehr zu deinen Coachings finden können?
Das ist alles auf meiner Homepage zu finden, www.goldkern.de. Goldkern steht natürlich für das innere Potenzial, was wir alle haben und was hoffentlich dann mit meinen Trainings und Coachings rauskommt, auf die Straße kommt. Und da findet man Einzelcoachings, da findet man meine Vorträge und meine Teamtrainings. Und ich freue mich über jede Anfrage.
Und wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast für diese wundervolle, sympathische, authentische Folge vom PLC-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende, aber keine Sorge, wir haben ja noch ganz viele andere spannende Folgen. Also hört doch da im Anschluss auch einfach nochmal rein, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dir, Katharina, nochmal vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.